Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mir schon länger auf dem Herzen liegt. Das kommt vielleicht daher, dass schon seit längerer Zeit, zumindest in meiner Wahrnehmung, viele Anzeichen auf kommende Schwierigkeiten hingedeutet haben und immer noch hindeuten. Und seit dem Beginn der Corona-Zeit ist es ja wahrscheinlich nicht nur mein Eindruck, hat sich das noch deutlich verstärkt. Worum soll es also heute gehen? Ihr seht es ja hinter mir. Aber zuerst möchte ich vielleicht noch sagen, worum es nicht gehen soll. Es geht mir nicht darum, um den unmöglichen und letztlich auch unnützen Versuch, die Trübsal und die Wiederkunft von Jesus Christus quasi zeitlich irgendwie festlegen zu wollen, die Wiederkunft von Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Darüber hat Martin vor einiger Zeit schon gepredigt und uns gezeigt, was die Bibel uns dazu zu sagen hat und dass es nämlich Zeichen gibt, auf die wir achten können und achten sollen. Aber es gilt, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, in Matthäus 24, 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Nein, wir wollen heute über das standhafte Ausharren sprechen, das im Zusammenhang mit den letzten Tagen, aber auch sonst von großer Bedeutung für uns ist. Was ist mit standhaftem Ausharren gemeint? Sorry, ich muss mal, das ist irgendwie, ist mein Kopf zu klein. Die Vermutung habe ich ja immer schon gehabt. So, jetzt glaube ich, ist es besser. Also was ist mit standhaftem Ausharren gemeint? Und was sagt uns die Bibel dazu? Wann müssen wir standhaft bleiben und ausharren? In welchen Situationen? Wir stellen uns dabei allgemein und vielleicht ein bisschen weltlich gesprochen höchst unangenehme Situationen oder schreckliche Orte vor, wo man ausharren muss, wo man sich durchbeißen und überwinden muss. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit, vor allem in Deutschland, da schreckliche Überschwemmungen gehabt, oder wo die Leute da eben zum Teil in ihren Häusern ausharren mussten und in angenehmen Situationen muss man eben nicht ausharren. Wir haben jetzt ja, wir sehen das ja auch, die Ferienzeit, Sommerferien, wo viele die sicherlich verdiente Auszeit jetzt vom Alltag nehmen können. Und mit Ferien verbinden wir normalerweise angenehme Gedanken und Gefühle, Sonnenschein, Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Und ich habe jedenfalls noch von niemandem gehört bisher, dass er in den Ferien habe ausharren müssen. Und ich hoffe auch sehr, dass ihr in den nächsten Minuten nicht das Gefühl habt, dass ihr ausharren müsst, da mir zuzuhören und euch durchbeißen müsst und hofft, dass es endlich vorbei ist, was er da sagt da vorne, und dabei erst noch standhaft bleiben müsst, mit Contenance. Das hoffe ich natürlich nicht. Wodurch können sich Situationen, in denen man ausharren muss, auszeichnen? Also sie sind, wie gesagt, sicher unangenehm. Man kommt wahrscheinlich auch nicht freiwillig in eine solche Lage hinein. Aber man hat zumindest die Hoffnung, wenn man von Ausharren spricht, dass sie irgendeinmal vorübergehen werden und dass nach dem Ausharren wieder bessere, angenehmere Zeiten kommen. Denn Ausharren kann man nur dort oder nur dann, wenn eine Hoffnung da ist, dass es nur für eine begrenzte Zeit ist. Ein kleines Beispiel aus dem Alltag dafür könnte ja ein Zahnarztbesuch sein, der eigentlich, also in meiner Wahrnehmung zumindest, nie angenehm ist, sondern man nimmt es halt hin, hart aus, nicht nur in der Hoffnung, sondern im Wissen darum, dass die Behandlung nicht ewig dauert, sondern irgendwann mal zu einem hoffentlich guten Ende kommt, oder? Und das böse Ende ist dann am Schluss noch die Rechnung, oder? Die erste Bibelstelle, die wir uns anschauen wollen, hat aber gerade diese Hoffnung eines guten Endes, zumindest vorerst, nicht in Sicht. Es geht nämlich um Hiob, der in diesen Versen, wie ihr gleich sehen werdet, seinen Wunsch ausdrückt, bald sterben zu dürfen. Hiob findet sich ja urplötzlich in einer Situation, in einer Lage wieder, die mit unangenehm, ja, nur höchst unzutreffend beschrieben wird. Er hat in einer kurzen Zeit hat er alles verloren. Seine Güter, viele seiner Liebsten, viele Freunde und dazu auch noch seine Gesundheit. Ich lese aus Kapitel 6 die Verse 8 bis 13. Oh, dass doch meine Bitte in Erfüllung ginge und Gott mein Verlangen gewährte, dass doch Gott sich entschlösse, mich zu zermalmen, seine Hand ausstreckte, um mich abzuschneiden. So bliebe mir noch der Trost und ich verlockte darüber im schonungslosen Schmerz, dass ich die Worte des Heiligen nicht verleugnet habe. Wie groß ist denn meine Kraft, dass ich noch ausharren? Und wann kommt mein Ende, dass meine Seele sich gedulden soll? Ist mir denn die Kraft der Steine gegeben? Ist mein Fleisch denn aus Erz? Bin ich denn nicht hilflos und jede Stütze beraubt? Das sind sehr heftige Worte, voller und schmerzvolle Worte. Wir wissen aber, dass Gott den Wunsch von Hiob nicht erfüllt, eben sterben zu dürfen. Die Geschichte hat zum Schluss vielmehr eine Wende zum Guten genommen, so dass Jakobus in seinem Brief im Kapitel 5 in Vers 11 schreiben konnte: Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Jakobus spricht nicht nur hier im 5. Kapitel, in diesem Vers, von standhaftem Ausharren, sondern er beginnt seinen Brief sogar damit. Nach dem Grußwort in Vers 1 schreibt er in den Versen 2, also er schreibt dort: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Soweit die Verse 2 bis 4 aus dem ersten Kapitel vom Brief des Jakobus. Jakobus will, dass wir Christen es für laute Freude erachten, wenn wir in mancherlei Anfechtung geraten. An dieser Formulierung merken wir übrigens, dass Jakobus es für unumgänglich hält, dass wir in Anfechtung geraten. Er schreibt nämlich, wenn und nicht falls ihr in Anfechtungen geratet. Gleichzeitig sollen diese Anfechtungen ein Grund zur Freude sein. Wir sollen uns mitten in der Anfechtung freuen, weil diese das standhafte Ausharren bewirken. Das ist nicht einfach zu verstehen. Aber vielleicht kann man den Vers 2 auch so formulieren: Ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil, freut euch darüber, denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. So gesehen können die Worte von Jakobus auch uns auch als Trost dienen, wenn wir uns mitten in einer solchen schwierigen Phase unseres Glaubenslebens befinden. Ausharren übersetzt das griechische Wort Hypomone. Und wie ihr ja wisst, kann ich nicht altgriechisch und auch nicht neugriechisch und stütze mich deshalb auf Quellen von Leuten, die diesbezüglich eine Ahnung haben und gehe davon aus und bin auch sicher, dass sie verlässlich sind. Gewöhnlich wird das mit Geduld oder Aushalten übersetzt oder auch eben auch mit Ausharren. Aber es gibt offenbar kein einziges deutsches Wort, das seine volle Bedeutung wiedergibt. Und im klassischen Griechisch, das habe ich einfach gelesen, war es offenbar auch nicht ein sehr gebräuchliches Wort, dieses Hypomone. Es beschreibt kein passives Warten, sondern ein aktives Aushalten. Es geht hier eben nicht darum, wie still wie in einem Wartezimmer beim Zahnarzt oder während der Behandlung zu warten, auszuharren, sondern von der Ausdauer, die uns hilft, Herausforderungen zu meistern und durchzuhalten. Es bezeichnet das Erleiden von Mühe und Plage, die gegen den Willen des Menschen gekommen sind. Das Erdulden von Gram und Schmerz. Es hat etwas von jemandem, der unter einer schweren Last ist, der aber mutig darunter bleibt, anstatt dass er versucht, dieser Last zu entkommen. Zurück zum Text von Jakobus. Wir bemerken auch, dass es heißt, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Der Glaube wird durch Anfechtungen getestet. Anfechtungen zeigen, was für einen Glauben wir haben, nicht weil Gott nicht wüsste, wie viel Glauben wir haben, sondern damit unser Glaube für uns selbst und für andere sichtbar wird. Anfechtungen bewirken keinen Glauben, aber wenn Anfechtungen im Glauben angenommen werden, bewirken sie eben das Ausharren. Dennoch kommt das Ausharren nicht automatisch mit der Anfechtung, wenn diese nämlich diese Schwierigkeiten mit einer Einstellung des vielleicht sogar des Unglaubens oder eines Gemurre oder wie man dem sagt oder Aufbegehrens begegnet wird, können Anfechtungen sogar zu Bitterkeit und dann zu Zynismus oder Entmutigung führen. Deshalb rät uns Jakobus, sie für laute Freude zu erachten. Er sagt uns nicht, dass wir die Anfechtung toll finden sollen oder sie uns sogar herbeiwünschen sollen, sondern dass wir uns dazu quasi wie entscheiden sollen, sie für lauter Freude zu erachten. Ich habe vorher Vers 11 aus dem 5. Kapitel des Jakobusbriefs zitiert, wo es eben um das standhafte Ausharren von Hiob gegangen ist. Ich möchte nun diesen einzelnen Vers in einen etwas größeren Textzusammenhang stellen und lese die Verse 7 bis 11. Das funktioniert wieder nicht, oder? Kannst du? Kapitel 5, 7, genau. Ja, danke. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt euer Herz, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nichts gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. glaube ich, rund 6 Mal, wenn ich richtig gezählt habe, ist in diesen Versen von Geduld, Ausharren und von Warten die Rede. Nun sollen wir aber hier nicht auf irgendetwas oder irgendjemand warten, sondern auf die Wiederkunft des Herrn. Darum geht es ja da im Text. Es wird dafür im Text natürlich kein bestimmtes Datum oder ein fester Termin genannt, sondern im Vers 8 wird einfach gesagt, die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Und Jakobus beginnt diesen Abschnitt über die Wiederkunft Jesu mit dem Satz, so wart nun geduldig bis zur Wiederkunft des Herrn. Diese Aussage lässt, das wissen wir aber nicht genau, lässt darauf schließen, dass der Glaube an die Wiederkunft von Jesu vielleicht damals schon vor 2000 Jahren ins Wanken geraten war. Sonst hätte er es wohl nicht so geschrieben und formuliert. In diese Situation hinein mahnt er die Christen zur Geduld und zum Warten. Vielen fällt es heute, ungefähr 2000 Jahre später, noch erheblich schwerer mit dem Glauben an die Wiederkunft Jesu. Wenn sich bei uns Besuch ankündigt oder wir jemand eingeladen haben, stellen wir uns darauf ein. Wir räumen vielleicht noch die Wohnung oder wenigstens das Wohnzimmer auf, bereiten wahrscheinlich etwas zum Essen vor, stellen vielleicht einen Kuchen auf den Tisch oder Krömli, wie man auf Berndeutsch sagt. Unser Gast soll spüren, dass er willkommen ist, dass er erwartet wird. Und wenn sich nun der Besuch einige Minuten verspätet, ist dann ist nicht tragisch, nicht weiter schlimm. Wenn dann aus den Minuten ab Stunden werden, dann und man vielleicht nicht nachfragen kann, das Handy nicht eingeschaltet ist, weshalb der Eingeladene nicht kommt, dann wird es dann problematisch. Und wenn dann der erwartete Besuch nach mehreren Stunden immer noch nicht erschienen ist, wird wohl kein Mensch noch mit dem Gast rechnen und wird sich mit anderen Dingen beschäftigen und sich Sorgen machen um den Besuch. Und genau das ist für uns Christen das Thema oder das Dilemma oder mit der Wiederkunft Jesu. Seit 2000 Jahren wird an die Wiederkunft Jesu geglaubt und sie wird auch verkündigt und sie wird, das steht so geschrieben in der Schrift. Aber bisher ist in dieser Welt diesbezüglich alles beim Alten geblieben. Und statt der wohltuenden Macht und herrlichen Größe von Jesus Christus erleben wir Christen, aber natürlich auch alle anderen Menschen. Tag für Tag so etwas von der grausamen Macht der Mächtigen und von der Selbstherrlichkeit größenwahnsinniger Menschen, im Moment wahrscheinlich gerade noch etwas mehr als weniger. Und weiter schreibt Jakobus, haltet geduldig aus bis zur Wiederkunft des Herrn. Er erklärt uns nicht, weshalb die Wiederkunft Jesu auf sich warten lässt. Er kann auch gar keine Gründe dafür nennen, selbst wenn er das gewollt hätte. Denn Jesus selbst hat gesagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Apostelgeschichte 1,7. Die Bibel nennt uns halt kein konkretes Jahr oder sogar eine genaue Uhrzeit wie einen Besuch zu Hause, den wir zu Hause erwarten. Da macht man ja normalerweise eine Zeit und ein Datum ab, wo man sich treffen will. Zudem sind bei Gott 1000 Jahre wie für uns Menschen ein Tag. Das sage nicht ich, sondern Petrus schreibt das in seinem zweiten Brief und zwar genau in diesem Zusammenhang. So schreibt er, dass am Ende der Tage Spötter kommen und fragen würden, wo denn die Verheißung seiner Wiederkunft sei. Das Wissen um die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, dass Gott allein das letzte Wort spricht, lässt uns hier und heute anders und als Christen leben. So fordert Jakobus uns nicht dazu auf, uns quasi am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Verzweiflung vielleicht zu ziehen, sondern im Angesicht der Zukunft und der Wiederkunft Jesu als Christen im Hier und Heute zu leben. Friedrich Christoph Oettinger, ein deutscher Theologe aus dem 18. Jahrhundert, hat einmal Folgendes gesagt bzw. geschrieben. Ist ein bekanntes Zitat, das ihr vielleicht auch schon gehört habt. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Einerseits fordert Jakobus uns tatsächlich auf, die Dinge hinzunehmen und zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Andererseits redet er aber gerade nicht der Resignation das Wort. Wenn Jakobus uns im Angesicht der Wiederkunft Jesu zur Geduld mahnt, dann sagt er damit nicht, legt die Hände in den Schoß oder steckt den Kopf in den Sand, ihr könnt ja doch nichts machen, sondern er schreibt in Vers 8, stärkt eure Herzen. Im Angesicht der Wiederkunft Jesu sind wir Christen aufgefordert, unseren Glauben zu leben, um so deutlich zu machen, dass er der Herr der Welt ist. Das standhafte Ausharren hat ja auch etwas mit Geduld zu tun, haben wir ja gesehen. Und tatsächlich steht in einigen Bibelübersetzungen statt Ausharren Geduld, zum Beispiel in der Hoffnung für alle Übersetzung, aber auch in anderen. Geduld, das habe ich auch schon an dieser Stelle gesagt, ist ja heutzutage ein eher rares Gut, obwohl es eine Geistesfrucht ist, wie wir wissen. Das liegt vielleicht daran, dass wir immer weniger warten müssen. Wir leben quasi in einer so Instant-Gesellschaft, wo wir im Internet, wenn wir etwas wissen wollen, nachschauen können, dann wissen wir es sofort. Wir können Waren bestellen und die Lieferung erfolgt in der kürzesten Zeit. Zum Teil gibt es sogar eine 24-Stunden-Garantie. Und eventuell haben wir eben gerade dadurch ein bisschen verlernt zu warten, werden gerade dadurch immer ungeduldiger mit uns selbst, aber auch mit unseren Mitmenschen und vielleicht sogar mit Gott. Wir wollen alles jetzt und sofort. Geduld ist für viele zu einem Fremdwort geworden, weil wir uns schwer damit tun, uns die Zeit zu geben, fordern wir enorm viel von uns und von den anderen. Und das ist übrigens auch nicht sehr der Gesundheit zuträglich. Zu akzeptieren, wenn sich schwierige Umstände nicht oder nicht sofort enden lassen, fällt uns schwer. Und wir beginnen eben dann auch schnell, uns selbst Vorwürfe zu machen und auch Gott. Dabei sehen wir, wenn wir die Bibel öffnen, dass Gott den Menschen damals viel Geduld, standhaftes Ausharren abverlangt hat. So musste Abraham 100 Jahre alt werden, bevor Sarah ihm Isaac gebar. Gottes Volk musste 40 Jahre in der Wüste warten, bevor es in das gelobte Land einziehen konnte. Und 70 Jahre mussten die Israeliten im babylonischen Exil verweilen, bevor sie wieder zurück in ihre Heimat konnten. Es gäbe noch viele andere Beispiele aus der Bibel. Die Bibel ist nämlich voll von Menschen, die auf Veränderung warten, sich in Geduld üben mussten und die standhaft ausgeharrt haben. Wir sollen geduldig auf die Wiederkunft unseres Herrn warten. Geduldig warten, abwarten. Das ist eben so etwas, mit dem wir unsere Mühe haben, weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Und Geduld gehört eben nicht zu den gefragten Eigenschaften unserer hochtechnisierten Welt, in der alles machbar und möglich erscheint. Wenn dann das Schicksal, wenn ich das so sagen darf, zuschlägt, sei es jetzt beziehungsweise schon seit einiger Zeit durch die Corona-Krise, wo manche sich Sorgen machen, nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um ihren Arbeitsplatz. Oder wenn jemand krank geworden ist, mit dem oder sonst etwas passiert ist, mit dem wir nicht gerechnet haben, etwas, das uns bedrückt, so möchten wir gern, dass Gott alles möglichst schnell zum Guten wendet. Er aber schenkt uns den Glauben durchzuhalten und zu wachsen. Lesen wir, was Paulus uns dazu zu sagen hat, und zwar im Römerbrief, im Kapitel 5, in den Versen 1 bis 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das sind wunderbare Worte. Und obwohl eben Prüfungen in unserem Leben sicher nichts Angenehmes sind, schreibt Paulus nichtsdestotrotz, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Doch diese Bedrängnisse ziehen gleich drei Sachen wie eine Kaskade nach sich, die wir jetzt uns ganz kurz anschauen wollen. Der erste Punkt ist eben das Ausharren. Prüfungen in unserem Leben gelten vor allem unserem inneren Zustand. Und Gott möchte uns gerne von innen verändern, uns vom irdischen Sachen trennen, was uns ja oft sehr schwerfällt, und uns in Abhängigkeit zu sich selbst bringen. Der Glaube erkennt das und nimmt jede dieser Prüfungen von Gott an. Der Glaube bleibt in den Prüfungen bei Gott, anstatt einen vermeintlich einfachen Ausweg aus ihnen heraus zu suchen. Dann der zweite Punkt ist die Bewährung. Wenn wir so in den Prüfungen bei Gott ausharren, dann wird sich auch unsere Bewährung zeigen. Wie wir denken oder handeln, kann einfach an einer guten Erziehung liegen oder an Selbstdisziplin. Wenn wir dann in schwierige Situationen kommen, kommt gleichzeitig das Echte zum Vorschein. Das haben wir auch gesehen, diesen Fluten da in Deutschland, da kommt es ganz gut in einer Krise in den Menschen zum Vorschein, die gegenseitige Hilfe, Anteilnahme. Aber was wir auch gelesen haben, kommt auch das ganz Schlechte zum Vorschein. Es hat ja Plünderungen gegeben bei Leuten, die von dieser Flut betroffen worden sind. Unglaublich. Oder? Es kommt beides in einer Krise zum Vorschein. Wir machen also Erfahrungen bei solchen Bewährungen über uns, wie es wirklich in uns aussieht. Und das ist oft auch, kann das ein Anlass sein zur Demut. Doch wir machen eben auch Erfahrungen mit Gott. Wir lernen seine Treue, Güte und Fürsorge kennen, wenn wir festhalten. Und der dritte Punkt schließlich ist die Hoffnung. Letztendlich zeigt uns der Text, bewirken Prüfungen in unserem Leben Hoffnung. Und zwar in einer zweifachen Hinsicht. Zum einen lebt die Hoffnung bereits durch den Glauben in unseren Herzen, wie es in Vers 2 steht. Doch durch Prüfungen wird diese Hoffnung noch mehr angefacht. Unsere Blicke werden zum Himmel hin gelenkt, zur Herrlichkeit Gottes, wo es dann keine Prüfungen mehr geben wird. Gott enttäuscht den nicht, der alle Hoffnungen auf ihn setzt. Warum nicht? Weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unseren Herzen ausgegossen ist, wie wir im Vers 5 lesen können. Gerade in den bitteren und schwierigen Umständen möchte Gott uns ein tiefes Empfinden seiner Liebe geben. Abschließen möchte ich mit einem Text aus dem zweiten Brief von Paulus an Timotheus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das sind zum Abschluss sehr ermutigende Worte, oder? Die äußeren Umstände, in denen Paulus diese Worte zu Papier gebracht hat, waren aber alles andere als ermutigend. Man geht davon aus, dass der Brief aus dem Jahre 67 nach Christus stammt und Paulus war zu dem Zeitpunkt zum zweiten Mal in Rom in Gefangenschaft. Und dann im Zusammenhang mit dem Brand von Rom 64 nach Christus kam es dann unter Kaiser Nero zu einer extremen Welle von Christenverfolgungen, wie ihr das sicher wisst. Und der Glaube an Jesus Christus wurde deshalb zu einer gefährlichen Überzeugung. Und viele Gläubige mussten mit ihrem Leben dafür bezahlen. Auch die Beziehung zu einem christlichen Verkündiger wie dem Apostel Paulus war in dieser Zeit nicht ungefährlich. Und manche Christen mieden darum den Kontakt mit ihm und versuchten im Alltag als Christen nicht weiter aufzufallen. So schreibt Paulus im gleichen Brief, dann im Kapitel 4, Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Sehr traurig. In dieser Situation schreibt Apostel Paulus den Brief an Timotheus und ermutigt seinen Mitarbeiter, der ja treu zu ihm gestanden hat, immer den Glauben an Jesus Christus eben auch treu zu bleiben. Und in diesem Zusammenhang sind jene Verse, die ihr da hinter mir seht, zu verstehen. Wer mit Christus gestorben ist, und das ist eigentlich die Stellung eines jeden wahren Christen, der wird einmal mit Christus im Himmel leben. Und wer geduldig in den Glaubensschwierigkeiten ausharrt, und das ist auch das, ist letztlich die Praxis eines jeden Christen wahrscheinlich, der wird einmal mit dem Herrn im Reich regieren. Aber es gilt auch, wer durch sein Leben deutlich macht, dass er keine Beziehung zu Jesus hat, den wird er verleugnen. Und diese Worte machen uns auch deutlich, wie ernst es ist, zu kneifen oder den Herrn in einzelnen Situationen zu verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Er sagt wohl Nein zu bösen Personen und Wegen, aber er wird niemals Nein sagen zu seinem eigenen Wort. Und Gott wird eben alles ausführen, was er versprochen aber auch, was er angedroht hat. Er ist treu und wird es auch immer bleiben. Und diese unumstößliche Tatsache sollte uns stets bewusst sein und uns im standhaften Ausharren ermutigen. Amen.